Erschreckend gut.
Ungeheuer.
Geheuer. Erfolgreich. Monsters of Content Marketing.
Unser neues Monster raubt einem den Atem. Veit Edzold schreibt packende Thriller und das höchst erfolgreich. Außerdem lädt der Spiegel-Bestseller-Autor Unternehmen, wie sie die richtigen Stories richtig erzählen. Und vor allem, was gar nicht geht. Nebenbei ist das Multitalent auch noch Hochschulprofessor und hat jetzt tatsächlich Zeit gefunden, sich mit uns zu unterhalten. Herzlich willkommen, Veit Edzold.
Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt.
Hallo Veit, ein ganz besonderer Gast, den wir heute haben. Grüße dich.
Hallo Dirk, grüße dich auch.
Ja, wir haben ja sonst viele Unternehmensvertreter und Menschen, die von ihren spannenden Cases erzählen. Heute haben wir mal einen Menschen, der von außen auf das Ganze blickt. Wir haben ihn ja eben im Intro schon vorgestellt. Storytelling ist ein großes Buzzword in Unternehmen, bei unseren Kunden. Wird schon fast so als Synonym auch für Content Marketing gesetzt. Was macht denn für dich überhaupt eine gute Story aus?
Storytelling, muss man dazu erstmal sagen, ist ein Buzzword, das stimmt, ist aber eigentlich als Trend, ist es ja bestimmt 100.000 Jahre alt. Wir Menschen haben ja Storys genutzt, um uns Überlebenstechniken in einer feindlichen Welt zu erzählen. Also wenn ich eine Story höre, glaubt mein Gehirn, was ja auch noch ein recht alter Prototyp ist, Hirnforscher sagen, dass das vor 70.000 Jahren seinen letzten Update hatte, dann glaubt unser Gehirn, dass es etwas hört, was für unser Überleben relevant ist. Also unser Selbsterhaltungstrieb steckt da auch hinter. Und deswegen macht eine gute Story eigentlich immer ein Problem aus, das gelöst wird. Oder ein Schurke. In der Heldengeschichte würde man sagen Held und Schurke. Und jeder, der eine gute Story erzählt, muss eben auch zeigen, wenn er diese Story nutzt, um etwas zu platzieren, zu pitchen, wie man in der Werbung sagt, was durch seine Dienstleistung oder ihre besser wird. Also man braucht eigentlich für jede Lösung erstmal ein Problem, genau wie jeder Held erstmal einen Schurken braucht. Und diese Polarität, das ist meiner Ansicht nach ein ganz großer, wesentlicher Anteil einer guten Geschichte.
Da muss ich gleich mal einhaken. Das ist wirklich auch ein Painpoint für viele, viele Agenturen. Auch für uns immer wieder in der Zusammenarbeit mit Kunden. Ja, eine Welt ohne Schurken ist unglaubwürdig, hast du auch gesagt. Und deine Zusammenfassung eben ging ja auch in die Richtung, ja. Wir kennen es aber aus der täglichen Arbeit, dass Kunden gern versuchen, das Schurkige wie auch alles Negative so ein bisschen auszublenden. Das ist ein bisschen Kardinalsproblem, ne? Das dir vielleicht auch aufgefallen ist. Kann ich damit dann überhaupt noch eine gute Story erzählen?
Wenn ich es ausblende komplett?
Ja.
Eigentlich nicht. Also es geht ja auch nicht darum, alles schwarz zu malen und Panik zu malen und so schwarze Rhetorik und mit Angst verkaufen, wie das manchmal so Versicherungsleute machen, hier da irgendwelche Horrorbilder bei Unfallversicherungen. Hier gucken Sie mal, sowas passiert Ihnen und dann noch nicht mal Geld dafür haben für die Behandlung. So muss es natürlich nicht sein. Aber wenn ich ein Problem, eine Lösung anbiete, für die es kein Problem gibt, mache ich meine Lösung eigentlich überflüssig. Der Thriller-Autor Dan Brown sagte mal so schön, bevor er den Helden kreiert, kreiert er den Schurken, weil der Held ohne Schurken eigentlich arbeitslos wäre. Genauso ist eine Lösung ohne ein Problem eigentlich überflüssig, weil der Kunde fragt sich, was soll ich damit, wenn ich kein Problem sehe? Das sagt man ja auch im Marketing. Problembewusstsein kommt vor Lösungskompetenz. Und es gibt sogar Studien aus Harvard, die zeigen, dass Vertriebsleute, die den Schmerz des Kunden mitempfinden können, auch wenn sie keine Lösung bieten, mehr Vertrauen schaffen als diejenigen, die das nicht können, aber gleich eine Lösung haben, die möglicherweise gar nicht passt. Also dieses zusammen den Schurken zu jagen, das Problem zu adressieren, schweißt uns Menschen einfach stärker zusammen. Und rein betriebswirtschaftlich ist es natürlich auch für den Kunden nicht attraktiv, eine Lösung zu bekommen, die er gar nicht als Lösung sieht, weil er das Problem dazu gar nicht sieht.
Also alle Agenturkunden, Marketeers und Kommunikatoren dieser Welt, habt gut zugehört, hoffentlich eben, und beherzigt den Rat dieses Experten, ja, Veit Edzold. Wunderbar schon mal für diesen knackigen Einstieg, ja. Du schreibst ja, wie wir erwähnt haben, sehr erfolgreich als Bestseller-Thriller. Ja, sollten Kommunikatoren und Chefs von Unternehmen aus deiner Sicht mehr Romane lesen?
Das kann nicht schaden. Ich mache das auch viel, wenn ich so Workshops mache zu Storytelling, einerseits für Vertrieb, andererseits auch für Strategieumsetzung. Also überall, wo etwas Abstraktes den Leuten verkauft werden soll, wo es keinen Impulskauf gibt, wie meinetwegen schöne Schuhe oder ein Glas Bier oder was auch immer, da muss ich natürlich auch oft kurz und knapp kommunizieren. Und gerade in der Werbung kennt man das, wenn ich irgendwas pitche oder so. Das muss auch eingängig sein. Das muss sofort, wir wissen alle, dass die Aufmerksamkeitsspannen immer geringer werden. Mittlerweile sind sie bei unter 8 Sekunden. Also gibt ja den schönen Witz, ein Goldfisch hat eine höhere Aufmerksamkeitsspanne. Und da kann ich natürlich von Thrillern einiges lernen, weil wir natürlich, wenn wir uns Thriller auch allein schon den Kaufprozess anschauen. Ich meine, sie gehen in den Buchladen und gucken sich das Cover an. Die meisten Verkäufer bei Thalia oder so sagen zu den Verlagen, lasst mich mit den ganzen Texten in Ruhe, das Cover muss gut sein. Wenn das Cover gut ist, guckt man den Klappentext an. Wenn der Klappentext gut ist, liest man die ersten Sätze. Das heißt, es ist ein unheimlich, man kann fast schon sagen, sozialdarwinistischer Aufmerksamkeitstrichter oder Funnel, wo man erstmal durch muss, bis der Kunde überhaupt in Erwägung zieht, das Buch zu kaufen. Und da muss einfach alles sitzen. Und da kann ich natürlich auch von Hollywood und auch von Thriller-Autoren einiges lernen, wie ich einerseits Neugierde erschaffe, aber andererseits auch nicht alles verrate.
Ja.
Und diese Balance, die ist oft schwierig. Entweder sage ich gar nichts über mein Produkt oder ich verrate alles in so einer langweiligen Executive Summary, wo dann der Zuschauer denkt, wenn die Summary schon so langweilig ist, wie langweilig ist dann erst die lange Geschichte? Und das ist natürlich tödlich, gerade wenn es um Werbeideen geht.
Muss ich ganz kurzer Exkurs, obwohl es eigentlich unser Thema ist, in der Thriller-Genre. Ja, mir scheint, ich habe inzwischen so viele Autoren, die Leute sowieso kennen, egal wie das Cover ist oder wo sie aufgestellt sind und kaufen, oder? Bleibt da überhaupt noch Zeit für Neues bei den Leuten? Denn von Dan Brown bis Veit Etzold habe ich eine ganze Palette von bewährten Autoren. Wir kommen übrigens gleich noch zu der direkten Verbindungslinie zwischen euch beiden. Hat man da als Neuling überhaupt noch eine Chance?
Es wird immer schwieriger, muss man ganz ehrlich sagen. Der Buchmarkt war schon mal einfacher. Corona hat das auch nicht einfacher gemacht. Und wir haben in Deutschland nach wie vor 80.000 Neuerscheinungen im Jahr, also gesamthaft Bücher, jetzt nicht nur Thriller, was natürlich jeden angehenden Autor eigentlich erstmal dazu bringt, also Jobwechsel, ich werde kein Autor. Und da ist es natürlich umso wichtiger. Ich meine, es gibt auch immer noch welche, denen das gelingt. Bei mir war es ja auch so, ich bin jetzt seit 2010 ungefähr in dem Geschäft. Da ist es eben auch wichtig, wie überzeuge ich dann erstmal nicht den Endkunden, sondern den Lektor im Verlag. Bei Dan Brown war es genauso. Der hatte in den USA relativ wenig Erfolg, ist dann über den Umweg Deutschland mit Bastei Lübbe berühmt geworden.
Ja.
Der hat dann einfach seine Unterlagen an deutsche Verlage auch geschickt. Und bei Angels and Demons, Illuminati, ist der erste Satz ja Leonardo Vitraroch, brennendes Fleisch. Zweiter Satz, sein eigenes. Also der ist nicht auf einer Grillparty, der ist in Schwierigkeiten. Und das hat dann den Cheflektor so überzeugt, dass er gesagt hat, Mensch, das muss ich weiterlesen. Klasse. Also dieses kurz und knapp zu überzeugen, ist nicht nur wichtig, wenn ich den Endkunden erreichen will, sondern auch den, der mich zum Endkunden bringt. Aber um die Frage zu beantworten, es ist deutlich schwieriger geworden. Es ist aber nach wie vor nicht unmöglich.
Nun hast du, um mal auf dein anderes Business zu kommen, bist A, ja Romanautor, B, lehrst du Unternehmen Storytelling in vielfältiger Art und Weise, mit Seminaren, Keynotes, aber auch mit Büchern. Ja, und dein sehr interessantes Buch Wandel kommunizieren. Was man, apropos kurze Aufmerksamkeitsspannen, in 30 Minuten lesen kann. Ja.
Ja.
Da geht es ja um die richtige Change Story in erster Linie. Immer wieder ein Thema auch für uns als Agentur, Change Stories oder Unternehmen, die im Wandel sind. Ja. Da stellst du deutschen Unternehmen, ja, man kann aber sagen, ein mangelhaftes bis ungenügendes Zeugnis aus, in dem du schreibst. Und jetzt kommen wir zum Part Benninghoff liest Etzold, ja.
Ja.
Die Garantie für Stillstand, die Art und Weise, wie heutzutage, in Unternehmen Wandel kommuniziert wird, ist dabei leider alles andere als visionär. Oft werden die Bereichsvorstände oder Bereichsleiter auf einer Vorstandsklausur mit einer langweiligen Vorstandspräsentation, schmissiger Musik und Lichtshow, anschließend im Leadership-Kletterübungen im nahen Wald und abendlichen Besäufnis bespaßt und auf die neue Strategie eingeschworen. Den Titel für eine solche Initiative können Sie schnell zusammenbauen. Sie nehmen einfach einen Begriff aus der Fitnessbranche oder auch dem Motorsport und eine Jahreszahl, die hinreichend weit in der Zukunft liegt, sodass sich niemand mehr daran erinnert, wenn Ihre Strategie im Sande verläuft. Beispiele: Facelift 2020, Vision 2030, Healthcheck 2025. Sollte am Ende doch mal jemand fragen, was aus der Initiative geworden ist, erklärt man diese einfach für noch nicht beendet, gibt den Titel noch einmal raus und hängt ein Plus dran. Das ist ja ein vernichtendes Urteil, kann man sagen. Also schlimmer kann es ja kaum sein. Steht es denn wirklich... Steht es wirklich so schlimm um unsere Kunden und damit ja irgendwo also, auch um uns als Agenturen, ja?
Ich glaube, das liegt gar nicht mal nicht an allen Kunden, liegt auch schon gar nicht an Ihnen als Agenturen. Ich glaube, teilweise
danke.
Trauen sich manche Kunden auch nicht, da mal ein bisschen über ihren Schatten zu springen. Was aber gut wäre, weil natürlich sowas, ich finde es auch super, Dirk, dass du gerade diese Szene vorgelesen hast, weil ja. Da habe ich mich eigentlich, die habe ich mal auf, da war ich auf irgendeinem Kundenworkshop im Zug nach Hannover, ist mir die eingefallen. Dachte ich, Mensch, klasse, das, da war ich richtig stolz auf diese Passage, von der, dass du die nun gerade
auch ausgehst. Dachte ich mir. Ja.
Das, aber ist auch, ist, nein, es
ich kann nur ganz kurzer Exkurs, ist ein sehr schönes Buch, auch ein sehr vollmundiges Buch, aber das ist wirklich auch mit bislang, ich habe es noch nicht ganz durch, obwohl es ja 30 Minuten dauert, die vollmundigste Passage.
Ja, das war auch Sinn der Sache. Ist schon eines der ganz großen Highlights in dem Buch. Also ohne, wie Leute das Buch finden, das sollen sie natürlich entscheiden. Ich will es gar nicht loben, aber wenn ich sage,
ja welche
Passage... Genau, ich muss ja auch loswerden, genau. Aber gefällt mir als Autor besser, würde ich auch sagen, das ist eine davon. Natürlich reicht es auch nicht, dann nur zu sagen, das läuft cheap, sondern eben auch dann zu zeigen, wie kann ich es besser machen. Aber ich glaube, viele Unternehmen, ich kenne ja auch einige Leute, auch andere Werbeagenturen, die mir auch sagen, sie haben da tolle Ideen und oft will man dann auf Nummer sicher gehen und macht dann doch wieder Altbackenes. Und ich habe es leider wirklich in meiner Zeit als Berater bei Boston Consulting auch gesehen, dass oft die Unternehmen dann eher bewährte Konzepte nehmen, die aber keinen Impact haben, weil natürlich, das sagt dir jeder Hirnforscher, nach einer schmissigen Vorstandsklausur hast du da keinen Wandel im Gehirn implementiert, weil unser Gehirn das Neue per se erstmal nicht nur toll findet, sondern auch einfach anstrengend. Und deswegen muss auch klar sein, was wird denn besser durch die Strategie. Aber das Negative, das habe ich wirklich auch ein paar Mal erlebt. Ich war ja mal Banker bei der Dresdner Bank. Die hatten dann neue Strategie, neue Dresdner. Dann hat das nicht geklappt, neue Dresdner Plus. Dann nochmal neue Dresdner Doppelplus und dann sind sie von der Commerzbank übernommen worden. Jetzt hat die Commerzbank vor kurzem, die hatten Commerzbank 4.0, was schon mal hinreichend fantasielos klingt, finde ich jedenfalls. Ja. So, und dann hat das auch nicht funktioniert. Und dann kam danach Commerzbank 5.0. Also wo man denkt, das ist jetzt Business-Satire. Und dann hat das auch nicht funktioniert und dann sind Vorstandschef und Aufsichtsratschef zurückgetreten. Das war ja vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten der Fall. Was ja traurig ist. Und deswegen... Es ist leider wirklich so, dass diese ganzen Buzzwords, die Mitarbeiter sind ja auch nicht doof, die länger schon da sind, die kennen diese ganzen Initiativen. Und jetzt heißt das Ding eben mal Health-Check, dann Deed-Check, dann sonst was-Check und keine Ahnung was. Gibt auch Unternehmen, die mit solchen Namen Erfolg haben, aber die haben das halt schon alle x-mal gehört und natürlich und wissen, die früheren Strategien haben auch nicht funktioniert. Das war nach 4 Wochen, war alles wieder wie früher. Und insofern schaffen solche Buzzwords erstmal Abwehrgefühle. Und das ist natürlich, um den Change wirklich anziehend und hilfreich zu machen, natürlich überhaupt nicht hilfreich. Und was vor allen Dingen überhaupt nicht funktioniert, das ist so ein bisschen wie, wir haben ja bald jetzt auch den Jahreswechsel und alles. Und dann machen viele Leute das so, hier gute Vorsätze. Und wenn die Fitnessstudios wieder aufhaben, dann wollen sie da auch hin und Jahresmitgliedschaften kaufen. Mhm. Und die Fitnessstudios sagen immer, bis April ist es alles voll und dann wird es leer, weil dann die Karteileichen nur noch da sind, die aber weiter Beiträge zahlen. Und das ist so ähnlich wie, ich nehme mir jetzt Silvester vor allem vor, ich werde abnehmen und Sport und das und hier und dann mache ich ab 1. Januar mal ein ganz bisschen was und dann ist wieder Schluss. Und diese Buzzwords, die sorgen schon oft dafür, dieses Health-Check mit Jahreszahl, dass die Mitarbeiter sagen, haben wir alle schon mal gehört und dass das schon mal fast einen internen Widerstand hervorruft.
Ja, du hast ein Hauptproblem für Storytelling in Unternehmen angesprochen, dass die Abscheu gegenüber allem, was so negativ und schurkig ist, ja, und gegenüber Widerständen quasi. Also eine Heldenreise ohne Widerstände funktioniert ja auch eher schlecht, ja. was sind weitere Hauptprobleme? Du hast mal auch gesagt, die Sprache sei häufig nicht klar genug. Es sei ein bisschen entmenschlicht, ja. Menschen lesen gern von Menschen, aber Unternehmen und Corporate Communication berücksichtigt das zu selten. Sind das so die Hauptprobleme oder was gibt es noch für Faktoren,
die also das, zu so einem Zeugnis führen? Genau, das ist eigentlich ein Faktor, der den anderen bedingt, wenn ich das zu sehr abstrakt mache. Ich meine, wir kennen das alle aus der Werbung. Jeder erinnert sich an Clementine von Ariel oder also die älteren Semester. Mhm. Oder Meister Propper gibt es sogar international mit Monsieur Propp und wie sie da alle heißen. Und Herr Kaiser war früher Hamburg-Mannheimer, jetzt wieder von der Ergo ausgebuddelt worden. Insofern, weil solche Personen eben Identifikationspotenzial schaffen. Und wir sehen das auch zum Beispiel, wenn irgendein Skandal ist, dann schreibt die Kommunikationsabteilung, wir bei Bank sowieso würden das niemals machen. Was schreibt die Bild-Zeitung? Vorstandschef mit 3 Prostituierten im Adlon im Bett oder irgendwas. Also die personalisieren. Und ich glaube, Menschen fühlen sich erstmal von personalisierten Stories. Deswegen hat der Steve Jobs ja auch immer seine Gadgets da immer live auf der Bühne. vorgestellt, davon fühlen die sich abgeholt. Und vor allem, wenn ich das zu entpersonalisiert mache, ist es ja nicht so, dass dann keine Story erzählt wird. Dann wird eine Alternativstory erzählt. Also ohne Story geht es im menschlichen Gehirn nicht. Und diese Story, das ist dann so Klatsch und Tratsch und Gerüchte und dergleichen, führt dann meist dazu, böser Vorstand und böse Unternehmensberatung wollen unsere Abteilung zumachen. Das müssen wir verhindern. Also es wird dann wirklich eine Story erfunden, die gegen den Wandel ist. Und das ist natürlich für den Wandel, den man von Führungsebene her erreichen will, auch nicht förderlich.
Um Stories menschlicher zu machen, brauche ich natürlich Protagonisten. Du hast Steve Jobs erwähnt, so ein Geschenk, sage ich mal, hat natürlich nicht jede Firma. Ja, beziehungsweise Apple war ja Steve Jobs. Sollen Unternehmen mehr auch auf Protagonisten achten im eigenen Reihen, die in Sachen Storytelling, sag ich mal, einsetzbar sind? Spielt das zu wenig eine Rolle? Die Vermarktung des Unternehmens durch seine Entscheidungsträger?
Ja, würde ich ganz klar sagen, gerade mittelständische Unternehmen können das sehr gut, weil die ja oft noch die Gründungsfigur haben, die sich natürlich toll inszenieren kann oder die Nachfahren davon oder auch jemand, der sich eben an dieser Gründungsfigur dann auch orientieren kann. Wer das auch sehr gut macht, es gab mal einen tollen Talkshow-Auftritt von René Obermann, früherer Telekom-Chef, bei Maybrit Illner, wo er auch soziale Marktwirtschaft super erklärt hat. Das würde ich mir auch von vielen anderen Vorständen mal wünschen. Weil teilweise, wenn die Politik mit extrem marktwirtschaftlich feindlichen Thesen kommt, sehe ich eigentlich immer aus der Ecke, wo meine Gegenindikation kommen sollte, leider oft nur Schweigen. Oder auch Tim Höttges, der ist ja auch ausgezeichnet worden für super Kommunikation, auch auf LinkedIn, aber auch auf den Hauptversammlungen. Gut, steht Ihnen auch gut zu Gesicht. Ich meine, im Wort Telekom ist ja das Wort Kommunikation auch schon drin. Aber ich glaube...
Die Beispiele Wunder. Ja, weil beide Beispiele von der Telekom kommen. Nun hat vielleicht auch Höttges von Obermann gelernt, ne? Haben wir auch zusammengearbeitet. Ja. Ne? Aber ist ja vielleicht kein Zufall.
Ist es wahrscheinlich nicht. Nein, das ist auch sicherlich zum Teil auch inszeniert, was auch nicht schlimm ist. Wir haben gerade in Deutschland, glauben wir immer, dass eine gute Story entweder so spontan kommt oder gar nicht. Und das ist natürlich Quatsch, weil jeder... Das muss ich Ihnen auch als Werbeprofi auch nicht erzählen.
Oder dir, Storys, wir sind ja beim Du.
Dir, natürlich.
Dürfen wir nicht vergessen.
Richtig.
Kein Weg.
Entschuldigung. Deswegen, du musst es ja sogar engineeren, wie man so schön sagt. Das ist genauso wie bei irgendwelchen Autoren, die jetzt Netflix-Serien schreiben. Und das ist bei Thrillern genauso. Die müssen auch konzipiert werden. Der Deutsche an sich denkt immer, dass der Autor da in seine Klause geht, von der Muse geküsst wird und dann kommt nach 9 Monaten irgendwie so ein Magnum-Opus raus, was er in völliger Verzückung geschrieben hat. Das ist natürlich jeder, der wirklich schreibt, weiß, dass das in großen Teilen großer Quatsch ist. Und insofern kann man das auch üben und ich würde sogar sagen, sich vernünftig als Unternehmen darzustellen über den CEO ist eigentlich ganz klare CEO-Aufgabe und auch daran zu arbeiten, das gut zu machen. Jetzt kann man sagen, ja, aber Aufgabe ist doch das Management und nicht nach außen gut dastehen. Ja, aber in einer Welt, wo wirklich über soziale Medien und Facebook und LinkedIn und Instagram und alles Mögliche und Fake News wirklich permanent eine Alternativstory auch erzählt wird über das Unternehmen und die kann gut sein, die kann aber auch in den meisten Fällen schlecht sein, ist es eigentlich meine Aufgabe auch als CEO, noch bessere Stories zu machen, damit diese Fake News weniger Gehör finden. Eigentlich ist das eine Art von Selbstverteidigung, da in der Hinsicht fit zu sein und dann das Operative vielleicht dem COO zu überlassen. Aber wer als CEO nicht überzeugend kommunizieren möchte, würde ich sagen, ist eigentlich in seiner Position fehl am Platz.
Wer macht das denn schon gut, außer der Telekom, wo ja ein Beispiel auch schon in der Vergangenheit liegt, in Deutschland? Wer erzählt in der Öffentlichkeit gute Stories in Deutschland und der Welt? Von Unternehmens- und Markenseite oder von Managerseite auch. Wer fällt dir da ein?
Ja, also zum Beispiel den Reinhold Wirth von Wirth ist ja immer so der knorrige Mittelständler, der sich auch da mal politisch auch zu Wort meldet. Oder hier der Herrenknecht, der diese Tunnelbohrer herstellen, der sagt ja auch seine eigene Story. Er ist als Kind immer gehänselt worden und sein Vater mochte ihn nicht und war es auch immer. Und er wollte sich wirklich durch alles irgendwie... alles durchdringen und durchbohren sozusagen. Also dicke Bretter bohren, sagt man ja auch. Und deswegen hat er dann den Weltmarktführer für Tunnelbohrer hergestellt oder gegründet. Ist ja eigentlich auch eine interessante Gründerstory, genau genommen. Carsten Maschmeyer beim AWD, ich meine, das muss man jetzt nicht alles mögen, das war so Strukturvertrieb, der hatte jetzt auch durch Höhle der Löwen und Veronika Ferres so eine Art Metamorphose zum ja, wie soll man es sagen, eben nicht mehr Drückervertrieb hingelegt. Aber der hat halt gegenüber seinen Mitarbeitern natürlich auch immer motiviert und hat dann auch solche Sprüche wie, was ist meine Vision, die Provision und sowas immer von sich gegeben. Und das war natürlich eine klare Verbindung von dem Chef des Unternehmens zu dem Unternehmen, weil er das einfach versinnbildlich hat. Also das gibt es in Deutschland schon. Und die sich das trauen, die bleiben auch irgendwo hängen. Die ecken auch mal an. Aber das muss einem da in dem Fall auch egal sein.
Wie siehst du aktuelle Storytelling-Meister im Ausland? Also Elon Musk würde mir zum Beispiel einfallen als Mensch, der ja doch sehr, wo lange Zeit eher die Story vor dem Produkt im Vordergrund stand. Das hat sich jetzt so ein bisschen, zum Glück für ihn, so ein bisschen auch gewandelt, dadurch, dass die Produkte inzwischen auch ernstzunehmender und besser zu sein scheinen. Aber wie beurteilst du das? Oder ihn?
Elon Musk macht das super. Ich meine, der schafft es ja auch. Alle sagen sich, warum ist Tesla so hoch bewertet? Das ist ja nicht nur, weil die machen ja deutlich weniger als Autos als Volkswagen. Ich glaube, dieses ganze Verbundene, dieses Connected Driving mit Big Data und dann steigt man aus, dann sucht der automatisch einen Parkplatz. Und diese ganze Geschichte, die ist ja im Preis eigentlich mit drin, also eine Art Zukunftsvision. Man nennt ja Tesla auch immer so das iPhone auf Rädern. Und das bringt Elon Musk eben rüber. Und ich würde auch sagen, seine Außendarstellung ist auch ein Grund, warum der Aktienkurs so gut läuft, weil natürlich er diese Vision rüberbringt und die Vision mitgehandelt wird im Aktienkurs.
Da sieht man auch, dass heute das Schlagwort Seriosität, das ja früher im Business über allem stand, gar nicht mal so sehr hoch gehandelt wird. Denn eins ist Musk ja mit Sicherheit nicht gewesen in den letzten Jahren überaus seriös, oder?
Nee, hat er mal einen Joint geraucht, dann hat er mal gesagt, der Aktienkurs ist zu hoch.
Eben.
Ist auch gleich gefallen. Ja, da haben sie ja auch die Wertpapierbehörden, also die Tischkante gebissen. Das ist richtig. Es gibt auch wieder andere Beispiele. Natürlich gibt es auch immer Ausreißer, zum Beispiel Microsoft unter Bill Gates. Bill Gates ist jetzt nicht so die große Rampensau.
Richtig.
Waren die mega erfolgreich.
Und unter Aber was hat der Ballmer dann gemacht? Genau.
Balmer Stagnation, die waren ja abgeschrieben. Ja. Die haben gesagt, die sind tot und stimmt. Google macht die platt. Ja. Und wobei Balmer war ja lange Zeit auch Vertriebschef. Es gab auch viele Werbespots mit Balmer, wo er dann auch Microsoft vorstellt. Unvergessen sind ja auch seine Keynotes, wo er da I love this company und da durch die Gegend springt und alles. Also da ist wieder so ein bisschen Außenwirkung top, aber in nicht so viel geleistet. Mhm. Während der neue, der Satya Nadella, spricht man ihn, glaube ich, aus, jetzt ja mit dem Cloud-Geschäft und Teams Microsoft damit zum drittwertvollsten Unternehmen wieder gemacht hat. Also da gibt's auch Unterschiede. Tim Cook bei Apple ist nicht so charismatisch wie Steve Jobs, aber stellt das eigentlich auch alles ganz gut dar. Das ist so eine Mischung aus beidem. Aber ich glaube, wenn das Produkt ohnehin schon schwer verständlich ist, tut sich kein Vorstand oder CEO einen Gefallen, dann überhaupt nicht zu kommunizieren. Das ist ja allgemein ein deutsches Problem. MP3 schon 82 in Deutschland erfunden worden vom Fraunhofer-Institut. Wer hat es vermarktet? Dann am Ende Apple mit dem iPod. Und solche, das Produkt spricht schon für sich selbst. Das ist, glaube ich, ein deutscher Ingenieursirrglaube, der in einer überkommunizierten Zeit nicht mehr funktioniert.
Wann, in welchen wirtschaftlichen Situationen ist eine richtige Story am wichtigsten? Wir sprachen Change an, aber es gibt ja weitere Situationen, wo eine Story extrem elementar ist. Was würdest du sagen?
Ja, Change natürlich ist auch die Frage, wie gut geht es dem Unternehmen? Ist das ja Change nach dem Motto, wir wollen wachsen oder ist das Change und steht das Wasser bis zum Hals?
Krise.
Transformation. Krise, genau. Und da muss ich natürlich auch immer, wenn ich da den Bösewicht, den Schurken, was müssen wir machen? Wir verlieren Geld, die Banken drehen uns den Hahn zu, die Kunden wollen nicht mehr, was auch immer. Wenn ich da die Bösewichter, die mich zum Handeln bringen, nicht adressiere, dann adressiert das Gegenüber seinen eigenen Bösewicht. Also entweder man erzählt eine gute Story über sich oder andere erzählen eine schlechte Story über einen. Das ist so ein bisschen wie bei Produkten. Wenn das Produkt nicht klar ist, dann differenziert der Kunde da. Also wenn der Kunde den Schmerzpunkt nicht sieht, was für ihn dadurch besser ist, macht der Kunde seinen eigenen Schmerzpunkt. Und das ist immer der Preis. Deswegen sagt man ja schön, entweder du bist anders oder du bist billig. Billig sein muss man sich aber leisten können. Also eigentlich überall, wo ich wirklich auch Krisen managen muss, wo ich Wandel machen will, aber auch wo ich zum Beispiel abstrakte Produkte anbiete. Meinetwegen, das können auch Beratungen sein, die was pitchen. Das können auch Agenturen sein, die was pitchen. Da muss ja auch eine Story sein, die dem Gegenüber zeigt, die haben mein Problem am besten verstanden und die haben auch die besten Leute, um es zu lösen. Wenn ich diese beiden Sachen klar platziere, dann ist die Chance, dass ich nicht nur Preisdiskussionen habe, sondern auch inhaltliche, um einiges höher, als wenn ich austauschbare Sachen von mir gebe. Also eigentlich braucht man eine Story immer, weil das sagt ja schon der Psychologe Daniel Kahnemann, Stories sind die Art und Weise, wie wir uns die Realität erklären. Und sobald ich diese Struktur mit einer Story, mit Desaster, dann Wendepunkt, Happy End mache, sag ich immer, komme ich eigentlich in die VIP-Lounge im Kopf des Gegenübers. Ansonsten muss ich mich durchs Unterholz kämpfen und habe immer die Gefahr, dass das Gegenüber sich seine eigene Story erzählt, die dann auch noch in die VIP-Lounge kommt, weil unser Gehirn sich halt auch sehr viel mit sich selbst beschäftigt und gar nicht mal nur mit äußeren Einwirkungen.
Sag mal nun, ganz besondere Situation, der wir storytelling brauchen, ist ein IPO. Börsengang, ja. Da lebt der Erfolg auch, weil oft ja noch keine belastbaren Geschäftszahlen da sind einfach. Wir erinnern uns zum Beispiel an den Wasserstoff-Truck-Bauer oder möchte gern Bauer Nikola. Ist die IPO-Story die richtige? Da gehe ich natürlich aber eher weniger auf alles Negative oder Problematische ein, oder? Wie schwer ist es da, in einer guten IPO-Story auch Widerstände und Hindernisse und Probleme zu adressieren? Oder spielt das da weniger eine Rolle?
Ich glaube, gar nicht mal Probleme unbedingt von dem, was man intern haben könnte. Das steht ja auch meist im Wertpapierprospekt auch drin. Da muss man ja darauf hinweisen. Also im mehr oder weniger Kleingedruckten steht das ja auch. Ich glaube, da eher die Probleme, die ich lösen kann. Und das haben wir jetzt ja, das hast ja gerade Nikola erwähnt, das war jetzt nicht so erfolgreich. Wir hatten ja einige andere, auch Snowflake war ja sehr erfolgreich, hat sogar Warren Buffett gekauft, obwohl er eigentlich keine Technologiesachen mag.
Ja, was bei Nikola, wenn ich kurz einhaken darf, bei Nikola war die Story ja schon am Anfang erfolgreich. Man hat ja gesehen, dass dahinter offenbar, ja, fehlt noch zu früh zu bewerten, aber sieht ja ganz so aus, nur eine Luftnummer steht. Die Story hat er zunächst verfangen, ne? Deswegen fand ich das ganz gutes Beispiel für Storytelling, ohne wo leider aber nichts dahinter stand, ja.
Genau, und das ist ethisch natürlich auch nicht in Ordnung. Das wäre Fairytelling, würde ich sagen. Okay, wenn ich eine Story ohne Substanz mache, mache ich Fairytelling und das fliegt mir ethisch irgendwann um die Ohren. Ethisch nicht nur, sondern auch businessmäßig, weil natürlich die Leute merken, ich wurde hier übers Ohr gehauen. Aber auch zum Beispiel sowas, ich glaube, Palantir ist jetzt an die Börse gegangen. Das ist ja von Peter Thiel eine Ausgründung. Mit hier, wie heißt der noch? Eric Karp, der CEO, hat ja in Deutschland unter Habermas Philosophie studiert und macht jetzt ein Unternehmen, was also wirklich gigantische Daten auswertet, um Terrorismus zu besiegen und sowas. Und da kann man natürlich auch, allein schon das Wort Palantir ist ja aus dem Herrn der Ringe, so eine magische Kugel, da schaffe ich natürlich auch wieder eine gewisse Faszination. Ich meine, das können die Deutschen auch, Wirecard, die waren ja nur Meister im Fairytelling, die haben ja sogar wirklich Bankenkonferenzen in Asien mit Schauspielern gemacht. Also die Schauspieler haben Bankenmitarbeiter gespielt, damit die Investoren glauben, die haben da 1 Milliarde auf dem Bankkonto, die dann ja auf einmal am Ende plötzlich weg waren. Das ist natürlich fast ist eine Storytelling-Leistung, ist natürlich eher Fairytelling, ist aber eigentlich auch eine gewisse kriminelle Energie dahinter,
die wäre natürlich nicht in Ordnung ist. Muss ich mal kurz einhaken, wäre dir sowas eigentlich für einen Thriller eingefallen? Oder ist das zu absurd?
Nee, das ist mittlerweile sowieso, da sprichst du echt ein Problem an, Dirk, weil es wird langsam wirklich schwierig, sich absurde Thriller-Stories einfallen zu lassen. Weil entweder muss man völlig auf die Tube drücken und das ganz absurd machen, da sagt jeder, das ist unmöglich und selbst dann passiert es noch in der Wirklichkeit. Oder ich mache es einigermaßen verdaulich und dann passiert es auch. Da muss man eigentlich froh sein, wenn der Plot oder wenn das Buch einigermaßen früher erscheint, bevor es in der Realität erscheint. Weil sonst jeder sagt, hat er ja nur abgeschrieben, was eh schon passiert. Also das ist wirklich im Moment mit all den Themen, die wir sehen, das hat letztens auch Dan Brown in einem Interview gesagt, es wird immer schwieriger, weil die Realität eigentlich vorab galoppiert. Man kann schon gar nicht mehr so absurd denken, wie die Wirklichkeit dann ist.
Apropos Realität, kommen wir mal ganz hart auf das Thema des Jahres zu sprechen, ja, auch wenn man es leider kaum noch hören kann. Corona. Wie kommunizieren Unternehmen und Marken denn in der Corona-Krise insgesamt? Wie würdest du da die Krisenkommunikation beurteilen?
Ich glaube zum Teil durchaus gut, was ich so mitbekomme. Die meisten Unternehmen machen das. Ich mache ja viele auch Workshop und Vorträge jetzt mittlerweile vieles online, weil die Unternehmen sagen, sie verschieben einfach all ihre Versammlungen einfach ins Internet. Und das klappt auch durchaus gut. Natürlich vermisst man da die Interaktion mit den Leuten und Zuschauerreaktion und dergleichen. Glaube ich, dieser Transfer, der hat wunderbar funktioniert. Ich sehe teilweise die Tendenz, dass manchmal so getan wird, als ob das jetzt alles irgendwie ein Upgrade und besser wäre. Und glaube ich, jeder, der eine echte Konferenz kennt mit Abendessen und die großen Deals werden dann an der Bar gemacht, das geht eben nicht, wenn da alle vor ihrem Zoom sitzen oder was auch immer oder Teams oder Hangouts und da ihren Weißwein für sich trinken und dann ab und zu mal in irgendwelche Gruppen reingehen. Das ist, glaube ich, erstmal, das ist nicht vergleichbar. Ich glaube, was teilweise als, wo ich noch so ein bisschen Storytelling-Upgrade sehe, ist gerade im Einzelhandel, weil der Einzelhandel ja natürlich extrem leidet unter diesen ganzen Lockdowns und es sich extrem gut vorbereitet hat, jetzt trotzdem geschlossen wird und es dem Einzelhandel meiner Ansicht nach nicht genug gelungen ist, um zu zeigen, Leute, wir haben hier nicht nur finanzielle Probleme, wenn wir hier untergehen, dann sind die ganzen Innenstädte kaputt. Wollt ihr das? Das wieder alles zurückzubekommen, das kann schwierig werden. Also da ist dieses finale Desaster, hätte man noch ein bisschen klarer kommunizieren können. Mhm. Da ging es dann eher um die Kommunikation, wie komme ich als Unternehmen da gut raus und wie kommuniziere ich auch mit denen, die diesen Lockdown dann verantworten.
Es ging ja vielen Kampagnen gerade am Anfang im Frühjahr, um Gemeinsinn und Solidarität. Hashtags together, zusammen, ja. Alle. Ne? Zieht dieses Narrativ noch oder können die Leute es nicht mehr hören?
Also ich würde es, also bei mir hat es ehrlich gesagt gar nicht gezogen, weil das ist so ein bisschen so, we are in this together, Hashtag. Und ja, ich meine natürlich, wir können, der Mond ist noch nicht besiedelt, da können wir nicht hin. Also natürlich sind wir in this together. Brauche ich aber keinen Schlauberger aus dem Unternehmen, der mir das mitteilt, finde ich. Auch wenn das natürlich so Durchhalteparolen sind, aber die sind leider sehr schnell. Unser Krisengehirn ist ja paranoid und sieht natürlich überall, hilft mir das in der Krise oder nicht? Und wenn man dann sowas liest, denkt man, ja, der hat auch keinen Impfstoff, der hat auch kein Mittel. Das ist eigentlich so ein bisschen so ein Statement. Klar, es ist besser, positiv zu denken als negativ. Aber unser Gehirn hat eben auch so eine Art, ich nenne es mal Bullshit-Detektor, und schaut sich an, ist das jetzt eigentlich hilfreich oder ist das nicht hilfreich für mein Weiterkommen in der Krise. Was ein anderer Aspekt wäre, da sind wir eigentlich auch wieder bei den, nicht nur im Einzelhandel, sondern auch bei den Lebensmittelgeschäften. Es wurden ja unheimlich viele Hamsterkäufe gemacht und jetzt ist ja auch schon wieder das Klopapier alles. War aber niemals so gewesen, dass irgendwo ein großer Mangel war in Deutschland, was an den globalen Lieferketten lag, die trotz der Krise, trotz Corona super funktioniert haben. Das hätte die Branche meiner Ansicht nach auch mehr kommunizieren können. Also es wurden teilweise Selbstverständlichkeiten kommuniziert. Ja, wenn wir uns nicht treffen können, müssen wir es online machen. Ach, ist das wirklich so? Tatsächlich. Ja, und wir stecken alle drin. Ach so, ich dachte, es gäbe einige Menschen, die schon von Natur aus immun sind. Nein, gibt es auch nicht. Stattdessen wurden einige Dinge, die man besser hätte platzieren können, da wäre noch Luft nach oben gewesen. Aber insgesamt, glaube ich, hat die deutsche Wirtschaft das sehr gut gemacht und vor allen Dingen auch erstaunlicherweise, es wird ja immer über den digitalen Stand in Deutschland gelästert. Das Internet hat ja auch ganz gut uns da nicht allzu sehr am Stich gelassen, was Geschwindigkeit und dergleichen angeht.
Gut, bin ich beruhigt, dass der Storymeister hier ein milderes Urteil fällt und zweimal eine 3 plus bis 2 minus gibt, wenn ich das richtig interpretiere. Nee, so ja? Oder 2 sogar. 2
ja, 2 plus auch. Also,
ich habe kurz das neue Zauberwort Narrativ angesprochen, das man häufig hört. Ist ja auch für Fischer Appelt im Rahmen unserer neuen Ausrichtung, haben wir Claim, a good narrative can remake the world. Ein wichtiges Thema. Wo ist für dich Abgrenzung Narrativ-Story? Was ist da der Unterschied? Gibt es einen aus deiner Sicht?
Also ich habe ja selber mal Literaturwissenschaft studiert. Ich würde sagen, es gibt eigentlich keinen, weil natürlich ein Narrativ ist ja eine Geschichte. Narration, der Narrator ist ja der Erzähler, der eine Geschichte erzählt. Ich stimme dem Slogan natürlich total zu. Ihr schreibt ja auch, we get into yours, you into yours.
Du bist up to
natürlich,
date.
Schön. Ja, ich bin da natürlich. Aber insofern ging ja, also eine der größten Massenbewegungen, das Christentum, ging ja auch mit Storys los. Also Jesus Christus war ja einer der Storyteller überhaupt. Und selbst diejenigen, die sagen, das ist ja alles Blödsinn, gibt gar keinen Gott, Religion ist Quatsch, da muss man seine Vertriebsleistung ja erst recht würdigen, wenn er aus so einer versprengten Gruppe so eine riesige Massenbewegung global macht. Über 2000 Jahre lang ist es ja noch mehr Leistung dahinter. Insofern stimmt es. Es beginnt eigentlich alles mit einer Geschichte, weil eine Geschichte die Realität simuliert. Und wenn ich noch keine Realität habe, weil ich die Zukunft noch nicht definiert habe oder noch nicht sehen kann, dann kann ich das am besten über eine Geschichte. Und Narrativ macht ja so etwas. Narrativ ist vielleicht noch ein bisschen
offener am Ende.
Offener, ja. Elaborierter als, weil Story hört man halt sehr oft, was ist die Story dahinter, was ist die Equity-Story, was ist dies, was ist das. Insofern ist das ein etwas frischerer Begriff. Ich würde sagen, es meint das Gleiche, was nichts daran ändert, dass es extrem wichtig ist, Geschichten auch zu erzählen, um sich verständlich zu machen und dass das in der Tat die Welt natürlich verändern kann.
Da wunderbar, dass wir da eine Sprache sprechen und eine gute Note haben, um mal wieder bei dem Diktion zurückzukommen. Kommen wir mal zu dir selbst. Da gibt's ja auch viel zu sagen, genug zu sagen. Wir haben schon einiges angesprochen. Wir haben das Trailer gehört. Du bist ja ein Multitalent, überall aktiv. Fiction, Non-Fiction, Schreiben, Reden. Wo findest du bei den ganzen Sachen die größte Erfüllung? Was ist für dich das Tollste, wenn du es machen kannst?
Also das Tollste, muss ich wirklich sagen, ist echt so Vorträge halten oder große Lese-Events oder so mit Publikum, weil man da einfach diese Energie, wenn man Energie abgibt, man kriegt sie auch wieder. Und das schafft natürlich auch keinen Online-Vortrag. So schön das ist, dass die Unternehmen sagen, wir machen das jetzt online, und da freue ich mich als Speaker ja auch drüber und mache das auch sehr gern. Das finden auch alle toll, aber es ist natürlich um einiges schöner, da die Leute zu sehen, große Halle und da was erzählen. Das ist natürlich auch so ein Adrenalin- und Endorphine-Kick. Da muss ich sagen, das macht natürlich am meisten Spaß. Wenn man dann auch merkt, die Leute nehmen was dabei mit, finden das toll, amüsieren sich auch noch und können aber auch noch ein bisschen was lernen, was sie auch wirklich anwenden können, sofern das bei einer Stunde Redezeit oder so geht. Da muss ich sagen, das ist eigentlich das, was am meisten Spaß macht von der ganzen Tätigkeit.
Du bist selber ja, man kann sagen, eine hochtourige Content- und Marketingmaschine. Ja, Romane, Seminare, Vorträge, Videos, Podcasts, Social Media, selbst reden heute. In Büchern findet man sogar deine Telefonnummer, die gebe ich jetzt hier nicht weiter, da müsst ihr schon das Buch kaufen. ja. Du bist eigentlich ständig erreichbar und im Einsatz, scheint es. Brauchst du permanent diese Power? Machst du auch Urlaub oder kannst du auch mal runterfahren?
Ja, mach ich auch. Nee, also die Telefonnummer, die ist auch auf der Webseite, da landen sie allerdings bei meiner Managerin, also nicht sofort bei mir. Von daher mit eigener Telefonnummer, dass alle sofort bei mir anrufen, das würde mich auch ehrlich gesagt ein bisschen nerven, weil gerade, du hast es selbst gesagt, Content erstellen, da muss man auch mal ein bisschen Ruhe für haben und kann nicht ständig gestört werden, weil bis man da in diesen Flow reinkommt, insofern ist das gar nicht mal so, dass ich immer Action brauche. Ich finde es auch mal schön, gar nichts zu machen oder Ruhe zu haben und dergleichen. Es lässt sich halt nicht immer machen, aber die besten Ideen kommen eigentlich auch mal, wenn man die ganzen Inspirationen auch mal sammelt und dann mal in Ruhe aufarbeitet. Und da braucht man wieder eine gewisse Abgeschiedenheit, wobei es jetzt auch eigentlich mit dem im Büro oder zu Hause sitzen auch mal reicht. Aber ich glaube, da müssen wir uns noch ein bisschen mit gedulden, bis das dann 2021 sich wieder normalisiert.
Hoffentlich. Ich bin ja fast geneigt zu sagen, ja. Sag mal, du hast promoviert in Medienwissenschaften und deine Promotion hat sich mit dem Film oder der Reihe, kann man ja sagen, Matrix beschäftigt. Ist das für dich so die Inkarnation des Storytelling oder?
Das ist eher, Storytelling hatte ich damals noch nicht so auf dem Schirm. Also ich habe mich natürlich immer schon damit befasst, auch mit Aristoteles und Shakespeare. Da kommt man ja an Storys eigentlich nicht drumherum. Aber dass Storys wichtig sind, fiel mir eigentlich erst in meinen Tätigkeiten bei der Dresdner Bank, Allianz und dann auch Boston Consulting Group als Berater auf, wo eigentlich immer abstrakte Dinge platziert worden sind. Und die wurden halt mal gut und mal schlecht erklärt. Und da habe ich immer gedacht, da ist sicherlich bei einigen Sachen noch Luft nach oben. Matrix ist eigentlich eher eine Sache, die aber auch viel mit Stories zu tun hat, nämlich was ich so Ambivalenz von Wahrnehmung nenne. Also alle sehen die Realität vielleicht in gewisser Weise verschieden. Da schreibt ja auch schon Philosophen, Platon und so schreiben darüber, wir können den Kern der Realität nicht sehen. Was natürlich für die Kommunikation in dem Bereich wichtig ist, ist, dass sich jeder auch seine eigene Story macht. Je unklarer meine Hauptstory ist, die ich erzähle, desto eher habe ich selbstgemachte, abweichende Stories und dann eine völlige Kakophonie von irgendwelchen Meinungen und Schurken und Happy End und dergleichen. Und gerade wenn ich konzertiert in irgendeiner Weise etwas verändern möchte, dann muss die Story natürlich einigermaßen einheitlich sein und auch von allen Leuten einigermaßen gleich verstanden werden. Je mehr Interpretationsspielraum ich da lasse, desto mehr macht sich jeder seine eigene Geschichte. Und das mündet dann halt häufig in Nichtzuständigkeiten und Chaos. Insofern ist diese Ambivalenz, wie ich die Realität sehe, jeder sieht sie ein bisschen anders, natürlich ein wichtiges Element, gerade auch in der Kundenkommunikation. Weil nur weil ich meine, die Geschichte kann man so und so verstehen, heißt das nicht, dass das Gegenüber das genauso versteht. Und da ist es immer ganz wichtig, auch nochmal sich Feedback zu holen. Und vor allen Dingen gilt eigentlich das, was der große General von Moltke sagte, was missverstanden werden kann, wird auch missverstanden. Da muss ich dafür sorgen, dass es eigentlich idiotensicher kommuniziert ist.
Jetzt haben wir wieder die Klarheit der Sprache, die da als wichtiger Faktor zum Ausdruck kommt. Ne? Du hast einige bessere Romane geschrieben. Final Cut ist zum Beispiel einer. Final Control ist dein neuestes Werk. Ja? Kurzer Exkurs. Unser Forscher Matthias Wesselmann ist so fasziniert und so gegruselt und gepackt von den Stories, dass er sich gar nicht traut, die am Stück durchzulesen. Es verschlingt ihn sozusagen. Grüße nach Hamburg, ja, in den Ohrensessel, an die Leseratte im Ohrensessel. Was trägst du aus diesem Bestseller-Roman in die Realität, in deine Seminare und Keynotes? Was kann man aus den Romanen mitnehmen für deine Non-Fiction-Arbeit?
Auf alle Fälle, wie man eine gute Story konzipiert, dass die Leute eben das auch gerne lesen. Weil das ist ja schon so bei einem Thriller, da geben die Leute Geld für aus und lesen das und lesen es gerne. Und das ist ja oft bei Business-Kommunikation oft nicht so, dass die Leute sagen, oh toll, eine Strategiepräsentation, toll, Strategiebooklet, was auch immer, das lese ich jetzt gerne. Das ist ja oft relativ trocken. Und von daher geht es erstmal darum, dass ich auf diese Weise natürlich mir anschauen kann, wie funktioniert eine Struktur, was aber sicherlich auch geht. Ich hatte jetzt auch einige Beratungsanfragen auch mal gehabt zum Thema China mit verschiedenen Verbänden, die gesagt haben, hier, das ist dieses chinesische Überwachungssystem und soziale Kreditsystem. Das ist auch für uns Unternehmen, wird das immer wichtiger, uns darauf einzustellen. Ich predige das meinen Leuten ständig, aber vielleicht, wenn jemand mal das über so einen Thriller macht, da hören sie vielleicht eher zu. Also von daher geht es dann auch zum Teil darum, auch mal die Realität ein bisschen zu überdrehen, aber da eben auch noch mal zu zeigen, pass mal auf, Leute, das ist jetzt das, was ihr als nächstes tun müsst. Also so eine Art, ja, man kann fast sagen, Szenarienplanung strategisch über einen Thriller.
Dann wäre ja aus wirtschaftlichen Erwägungen bei dir eigentlich das Sinnvollste, du schreibst thematisch immer einen Thriller, mit dem du, an den du anknüpfen kannst in der reellen Welt, wie jetzt zum Beispiel mit der China-Story, oder? Gehst du so vor, dass du so gewisse aktuelle Bezüge hast in deinen Thrillern?
Ich habe schon aktuelle Bezüge, die mir dann auch einfallen. Das ist mir zum Beispiel mit dem Kreditsystem. Da habe ich vorher schon drüber gelesen und ich war dann zum letzten Mal vor 2 Jahren in China. Wollte eigentlich letztes Jahr bzw. dieses Jahr auch wieder hin. Klappt natürlich wegen Covid nicht. Und da fiel mir dieses Thema einfach mal ein, dass das ein guter Stoff wäre. Das nur davon abhängig zu machen, dass das irgendwie verwertbar wäre noch in Seminaren, kann man machen. Letztendlich muss es aber natürlich auch dem großen Markt gefallen. Und da muss man halt auch als Autor eine gute, sagen wir mal, Balance finden. Einerseits, was interessiert mich jetzt selber und auch, was interessiert den Markt da draußen. Und da ist auch festzustellen, gerade diese Psychothriller, wie die Clara Vidalis-Reihe, wo Final Cut zugehört, mit Serienmördern und Ermittlern und Rechtsmedizin, das ist das, was immer noch am allerbesten funktioniert. Das ist auch das Genre, was irgendwie die meisten Leute lesen, interessanterweise zu 80% Frauen. Also die Zielgruppe der Thriller und die Zielgruppe bei Management-Seminaren, Vorträgen, die ist teilweise die gleiche, teilweise aber auch komplett unterschiedlich. Und insofern muss ich halt immer ein bisschen auch schauen, dass es auch für beide Zielgruppen interessant ist und dass eben auch gerade die Hauptgruppe, die diese Psychothriller mag, eben auch zu ihrem Recht kommt.
Für alle, die schon immer einen Thriller schreiben wollen, jetzt mal kurze Lifehack. Wie geht man vor? Zuerst kommt der Schurke.
Dann kommt der Held. Dann kommt vor allen Dingen auch mal eine Art Plot. Was will ich eigentlich schreiben? Das machen mich viele nicht. Die sagen dann, ich schreibe einfach mal los. Und statistisch gesehen ist dann bei den meisten Leuten nach 40 Seiten Schluss. Da haben sie keine Ideen mehr und dann ist Feierabend. Das ist leider wirklich so. Also okay. Ich muss mir eigentlich überlegen, was ist mein gesamter Plot? Da sind wir wieder bei der Planung. Also von wegen, ich sitze in der Klause und werde von der Muse geküsst. Das ist auch wieder harte Arbeit. Vor allen Dingen auch wichtig ist, sich mal eine Agentur zu suchen, Literaturagentur, weil die das am Verlag, beim Verlag auch besser anbieten können, als wenn man es gleich an den Verlag schickt.
Was machen die Leute, die nach 40 Seiten merken, oh, ich bin schon fertig, schmeiße ich das dann weg oder kann man das dann noch retten? Oder?
Ja, dann müssen sie halt überlegen, was passiert dann. Da müssen sie die große Zusammenfassung ihrer Story schreiben. Und das ist die richtig harte Arbeit. Da haben viele Leute keine Lust zu, weil das dann wieder anstrengend ist. Und sagen dann vielleicht, ja, dann wird es eine Kurzgeschichte. Der Markt für Kurzgeschichten von Newcomern ist aber eigentlich fast nicht existent. Also die Verlage wollen Thriller, Romane haben, 300 Seiten plus. Und meistens, wenn man jetzt Martin Walser ist oder Daniel Kehlmann, ist egal, da kann man auch Kurzgeschichten und alles Mögliche schreiben. Das ist wurscht. Aber wenn ich jetzt noch nicht bekannt bin als Autor, ist es extrem schwierig, Kurzgeschichten zu platzieren. Von daher, um Frust zu vermeiden, sollte man die gesamte Story vorher ungefähr wissen, aufschreiben und dann dementsprechend die einzelnen Kapitel runterschreiben. Das klingt sehr nach geplant und strategisch vorgegangen und uninspiriert, aber das ist meiner Ansicht nach die einzige Methode, um wirklich ein Buch auch zu schreiben, gerade im Thriller-Segment, was auch die Leser, Leserinnen gerne lesen und nicht nur der Autor.
Wie wichtig ist Recherche? Ich stell dir vor, man sitzt hier schön am Schreibtisch und kann sich diese Ochsentour, die man als Journalist hat, ich habe lange als Journalist gearbeitet, sparen. Ist aber nicht so. Ne? Du warst auch in China dann zum Beispiel schon deutlich vor dem Roman oder zum Roman. Wie harte Recherche ist es denn auch?
Es ist schon recht viel. Also zum Glück ist bei mir, dass ich halt oft auch wenn ich mit Unternehmen arbeite, spannende Leute kennenlernen, die mir sagen, du, wenn du mal was darüber schreiben willst, dann sprech mich mal an. Ich habe da einige spannende Infos dazu. Also natürlich keine unternehmensinterne, aber einfach mal so, wie funktionieren wie funktioniert Cybersecurity, wie funktionieren bestimmte Zahlungstransaktionen, was auch immer. Das macht es natürlich relativ einfach. Ich habe ja meine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung, sage ich ja immer, am Küchentisch sitzen. Meine Frau ist ja Rechtsmedizinerin.
Da wollte ich noch drauf eingehen.
Ja. An der Charité. Und ansonsten lese ich da natürlich auch viel und sammle auch viel. Da bin ich auch sehr analog und papierfreundlich, weil ich das immer rausreiße und dann sammle. Wenn ich das irgendwo digital ablegen würde, würde ich es wahrscheinlich dann irgendwie nicht finden. Wenn ich diesen großen Papierhaufen sehe, sage ich, okay, den musst du jetzt mal durchgucken, was denn da Spannendes jetzt drin war. Irgendwas Spannendes muss drin sein, sonst hättest du es ja nicht da hingelegt.
Wie lief das eigentlich mit deiner Frau, wenn ich da mal eine Frage stellen darf? Ist sie deine Frau geworden, weil du ein Schriftsteller warst, der sich mit blutrünstigen Geschichten beschäftigt hat und deshalb ist sie auf dich gestoßen, weil das nah an ihrem Job war? Oder war es andersrum? Du hattest erst eine Frau und hast überlegt, die Gerichtsmedizin ist so spannend und blutrünstig, da mache ich mal Romane drauf.
Nee,
und
es
hat
war
das
noch
nichts
ganz
miteinander zu tun? Ja.
Nee, es war schon, ich hatte mein allererstes Buchprojekt mit Michael Zokos, dem Chef der Rechtsmedizin in Berlin, dem Tod auf der Spur hieß das. Das ist dann auch sogar bei Sat.1 verfilmt worden. Da geht es um 13 spektakuläre, reale Todesfälle. Hab ihm dann gesagt, ich muss aber auch mal so eine Obduktion mir anschauen. Da sagte er, ja, ist aber bisschen widerlich, Leute kippen oft um, habe ich gesagt, okay, mache ich mal. Und da habe ich tatsächlich Saskia kennengelernt, was dann auch dazu führte, dass die Bild-Zeitung das genauso auch geschrieben hat. Ihre Blicke trafen sich das erste Mal am Obduktionstisch über der Leiche eines Erhängten.
Beziehung im Job, mal ganz anders.
Ja, genau, wo jeder sagt, was ist das denn? Fairytelling kann doch nicht sein, Fake. Aber das war auch genauso. Wir haben uns wirklich, das erste Begegnung war am Obduktionstisch. Und war dann auch nicht sofort zusammen, weil wir auch noch in verschiedenen Beziehungen auch waren oder in anderen Beziehungen. Aber da haben wir uns eigentlich darüber kennengelernt. Und dann war das natürlich willkommen, weil ich habe dann gesagt, Mensch, klasse, dann kannst du mir ja auch bei den Thrillern dann helfen.
Dieser Mann ist Story durch und durch, ja, liebe Hörer, hervorragend. Du erwähnst gerne Dan Brown, vielleicht auch, weil Radio Bremen, und da kommt dir die angesprochene direkte Verbindung, dich mal als deutschen Dan Brown bezeichnet hat.
Ja,
sagen wir mal in Klammern, da hat vielleicht auch der Local Hero Stolz, du kommst aus Bremen, eine Rolle gespielt.
Ja.
Ist er für dich so das Optimum als Autor?
Also es gibt natürlich auch andere Autoren, die ich toll finde. Meinetwegen auch Umberto Eco hat ja mit dem Foucault'schen Pendel eigentlich einen Verschwörungsroman lange vor Dan Brown geschrieben oder Stephen King oder auch in Deutschland deutschen Klassiker oder auch Thriller-Autoren wie Arno Strobel oder Andreas Gruber oder wer auch immer. Aber Dan Brown hat das in seinen früheren Büchern, auch so Da Vinci Code, Illuminati, schon toll hingekriegt, einfach Spannung zu erzeugen. Also wirklich die Leute zu fesseln an das Buch. Und das war damals schon so mein Vorbild, als ich angefangen habe zu schreiben, so nach dem Motto, das will ich eigentlich auch. Genauso will ich das auch machen.
Also das ist natürlich ein großes Ziel,
ja,
ne?
Ja, bin ich auch noch nicht ganz dran. Also Verkaufszahlen bei ihm sind noch ein bisschen höher. Aber man sollte sich ja auch vernünftige Ziele setzen. Wie sagte Rockefeller, wenn du alle Ziele erreichst, warst du nicht ehrgeizig genug. Von daher.
Ja. Und dieses ein Ziel hast du hiermit erreicht. Du warst bei den Monsters of Content Marketing und viel mehr geht eigentlich kaum noch, mein lieber Veit. Leute, wie ihr gehört habt, dieser Mann ist der einzige Story. Toll, Veit. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich denke allen Zuhörern auch. Ja, schaut in die Bücher rein, lest sie durch oder besucht doch mal ein Seminar oder eine Keynote, wenn ihr Glück habt und in entsprechenden Unternehmen arbeitet. Veit, ich denke mal, die Pipeline weiter mit Unternehmensterminen, dann aber virtuell prall gefüllt?
Richtig, demnächst wird es auch ein Online-Storytelling-Seminar, so ein 7-Wochen-Seminar geben. Das kann man sich dann auch online runterladen. Würde ich einfach mal die Webseite von mir im Auge behalten, das wird dann angekündigt.
Veit.de, weisen wir gerne darauf hin.
Richtig,
genau.
Ganz genau.
Super, Veit, ich hoffe, dass wir uns dann in Berlin auch mal richtig treffen, ja, wenn die ganze Lage sich entspannt hat. Einstweilen wünsche ich aber einen tollen Jahreswechsel und ja, wir sehen uns, Veit, und wir hören uns, liebe Monsterfreunde da draußen. Bis dann, tschüss.
Vielen Dank, Dankeschön, lieber Dirk.
Ciao.
Bis zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unters Bett, schaut unter www.fischerappelt.de.